Moin Lena.
Moin Marie. Wie könnte es anders sein? Auch wir sind nicht perfekt und uns ist auch noch so einiges durch die Lappen gegangen beim Transferfenster letzte Woche. Ich möchte aber irgendwie kurz betonen, dass das vielleicht nicht an uns lag, sondern an teilweise Vereinsbossen, die dachten, so kurz vor Ende des Transferfensters tragen wir das noch schnell ein und verkünden es erst am nächsten Morgen. Looking at you, Barca. Und da müssen wir natürlich auf den größten Transfer, der last minute noch reinkam, auf jeden Fall eingehen. Was sagst du zu Ober bei Barca?
Ich kann es nicht verstehen. Also, hatten
Ging
die
mir auch
nicht
so.
genug? Woher haben sie das Geld? Haben sie nicht genug Spieler? Und er passt dort gar nicht hin.
Ich finde auch, dass es nicht passt. Ich finde, es ist so wie damals, als Barca Dembélé geholt hat. Da habe ich mir auch schon gedacht, irgendwie passt es nicht. Irgendwie ist es zu gewollt. Vor allem dieses sich einem Club so anbiedern, was Dembélé ja gemacht hat. Also das war jetzt bei Aubameyang vielleicht nicht so hartes Ding. Aber irgendwie, weißt du, der ist ja auch so eine Skandalnudel. Und ich weiß nicht, dieser Vergleich mit Dembélé, der bietet sich mir irgendwie an jeder Ecke an. Allein durch diese Dortmund-Vergangenheit, diese Auffälligkeiten, diese Probleme beim Club.
Hast du auch das Gefühl, dass die es quasi gemacht haben, um nochmal was Großes zu verkünden, last minute? So ein Spieler, dessen Namen man schon gehört hat, auch in Spanien wahrscheinlich, und wo man dann halt nochmal irgendwie was Großes raushaut als Sensation.
Also ich glaube, der FC Barcelona ist nicht der Verein, der sich mit Namen schmücken muss, sondern die Spieler schmücken sich gern mit einer Karriere, die den FC Barcelona beinhaltet. Deswegen glaube ich nicht, dass man darauf geht, irgendwie noch einen großen Namen verkünden zu können. Aber es wirkt so ein bisschen verzweifelt. Aubameyang ist halt auch, wie alt ist er mittlerweile? Ich bin richtig
Ich
überfragt bei
glaube,
sowas.
irgendwie 32 oder 33 ist er schon.
Ja, und dann weiß ich halt auch nicht, warum du so einen Spieler verpflichtest, wenn du halt, wie finde ich, gestern auch klar wurde, Bas hat ja gestern gespielt, ich glaube es war, waren es ein 4-2 oder so?
4-2, ja, gegen
Ja, war auf
Atletico.
jeden Fall ein wildes Spiel. Xavis Bruder hat rot bekommen, ne? Der ist irgendwie so eine
Ja.
Art Co-Trainer bei Barca im Moment. Aber auf jeden Fall, Aubameyang kam ja noch rein, hat da sein Debüt gegeben in dem Spiel. Und so richtig was gerissen hat er nicht. Ich finde, da gibt es andere Namen in der Barca-Mannschaft, die halt auch aus der eigenen Jugend kommen, die sich im Moment mehr hervortun, wenn ich so an das Tor von Gavi denke gestern. Also ich weiß nicht, ob es nötig gewesen ist. Und ich glaube auch, dass es unschön auseinandergehen wird, Aubameyang und Barcelona. 32 ist er übrigens, hast recht.
Ja, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, er wird dort nicht die Spielpraxis bekommen, die er sich erhofft. Und das stört ja einen Spieler schon am Ende seiner Karriere. Am Ende, ich weiß, einige spielen jetzt schon, bis sie 40 sind, aber so schätze ich ihn nicht ein. So schätze ich eher ein paar Ausnahmespieler ein. Und ich glaube, da willst du natürlich noch ein gutes Gehalt abgreifen. Barcelona in der Vereinshistorie haben es gut, hast du ja auch schon gesagt. Und natürlich willst du die Praxis, und ich glaube, die bekommst du nicht. Ich denke eher, dass er jetzt irgendwie in der 60. oder 61. schon kam und diese halbe Stunde bekommen hat, ist so das höchste aller Gefühle, was wir sehen werden. Ich glaube nicht, dass der sich zu einem Startelfspieler entwickelt.
Okay, das finde ich krass. Also so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Also meine Prognose ist auf jeden Fall, dass es unschön auseinandergehen wird. Ich glaube schon, dass er Minuten bekommt, dass er auch zeitweise vielleicht ein Startelf-Kandidat ist. Je nachdem auch, wie das mit Verletzungen läuft. Sowas kannst du ja einfach nie voraussehen. Weißt du, bei Aguero dachten wir auch alle, safe die nächsten 2 Jahre Barca-Startelf.
Ja gut, okay, wenn nichts Unvorhersehbares passiert, würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, das geht nicht gut mit ihm und dem Verein.
Also da bin ich auf jeden Fall dabei.
Kurioser Wechsel, ey.
Wirklich kurios. Und ich dachte auch so, einfach nur so, warum?
Ich
Das war
weiß
so.
noch. Ja, Leute, ich muss kurz was sagen. Lena hat hellseherische Fähigkeiten, weil sie in unsere WhatsApp-Gruppe, wo wir so Freunde haben, die sich auch für Fußball interessieren, halt, hat sie so reingeschrieben gehabt, weil wir dort auch jemanden haben, der für Barcelona sehr ist. Sie meinte ja, wenn ihr Aubameyang holt, wäre schon mies peinlich. Und irgendwie, ich glaube, ein Tag oder 2 Tage später war es dann soweit.
Man muss sagen, die Gerüchte waren da aber auch schon relativ hochgekocht. Also so hellseherisch bin ich nicht. Ich wollte nur kurz mein Statement dazu abgeben. Und ich glaube, Fan ist die bessere Ausdrucksweise für unseren Kumpel Kev. Stimmt. Weil er ist nicht so ein bisschen für Barca. Aber er redet Barca. Sich das bisschen schön. Er redet sich den Transfer schön, finde ich. Bleibe ich auch bei. Ich bin gespannt. Ich wünsche es mir für den FC Barcelona und auch für unseren Kumpel Kev nicht, dass es mies in die Hose geht. Aber ich sehe es leider kommen.
Ja, ich leider auch. Trotzdem sehe ich bei Barca eine klare Verbesserung, auch wenn sie jetzt noch richtig viel aufzuholen haben in La Liga. Aber welches Team, wenn nicht der FC Barcelona, für so eine Aufholjagd?
Also für ein Wunder ist, glaube ich, so ein prestigeträchtiger Verein immer gut. Und ich finde, gestern gegen Atletico ist ja quasi, also es ist nicht das Topspiel, aber Atletico ist halt Vorjahresmeister und Barca hat halt jede Saison, ohne das laut auszusprechen, Ambitionen in die Richtung. Also die müssen ja nicht mal sagen, wir wollen den Titel, so weißt du, jeder weiß, die arbeiten darauf hin. Und das ist auch das, woran du gemessen wirst als FC Barcelona. Und dafür, finde ich, haben sie sich gestern in dem Spiel echt gut gezeigt, wenn du das vergleichst mit den Wochen, die wir jetzt hinter uns haben und vor allem die Barca-Fans, dann war das echt ein gutes Spiel, finde ich.
Ja, und du musst bedenken, erstmal haben sie immer noch ein Spiel weniger.
Oh und, ja, das kommt ja auch noch dazu.
Ja, genau. Und es war auch noch ein 6-Punkte-Spiel. Die sind ja Tabellennachbarn, Atletico und Barca. Also das ist echt ein schwieriges Spiel. Und ich glaube, dass einige Barca-Fans nicht unbedingt auf ihren eigenen Verein getippt hätten.
Ja, das kann sein. Wobei, du tippst ja immer auf den HSV, hatten wir ja schon bemerkt. Ich bin ja auch Freund der Taktik, einfach immer gegen meinen Verein zu tippen, dass ich in beiden Fällen was habe, worüber ich mich so leicht freuen kann, auch wenn der eine Sieg natürlich überwiegt, nämlich der Mannschaftssieg.
Das fällt mir so schwer. Ich hatte das jetzt schon öfter, dass ich mir dachte, okay, dann tippt man halt dagegen, im Zweifelsfall gewinnt man ein bisschen Geld oder auch im Privaten kommen ja manchmal solche Wetten auf, aber das tut ja, so mir so im Herzen weh. Ja, okay, ja, ich Kicktipp, ich mein schon sowas wie so im Privaten, so ja, Zehner darauf, Zehner hierauf, so. Aber irgendwie, das fühlt sich falsch an, weil ich denke mir manchmal auch bei so unmöglichen Spielen, wo jeder gegen dich ist, sagen wir müssen gegen die Bayern ran oder keine Ahnung. Wer glaubt dann an uns, wenn nicht ich das tue, als treuer Fan und als Optimist, was das angeht? Deshalb, ich muss für meinen Verein tippen.
Nee, ich trenne da ganz klar meine persönliche Kicktipp-Karriere von meiner Vereins-Fanlaufbahn. Denn ich kann trotzdem meinen Verein unterstützen und ich nehme Kicktipp schon ziemlich ernst. Das klang jetzt schon so, als wäre dir unsere Tipprunde da egal. Du musst schon das ernst nehmen.
Ja, okay, wir müssen jetzt mal klarstellen, dass ich über Lena bin in dieser Tipprunde.
Scheiße, ich hätte das Thema einfach gar nicht anfangen sollen. Und das ist auch einfach. Aber dafür müssen wir auch sagen, wir tippen tatsächlich nicht die zweite Bundesliga, sondern die erste Liga plus Champions League, ne? DFB-Pokal waren wir auch zu spät dran, glaube ich.
Ja, eigentlich voll unsinnig. Vor allem von 3 der 4 Teilnehmenden in dieser Tipprunde, nee, 5. Nee, von 4 von 5 sogar sind wir doch. Haben Zweitligavereine, für die sie halt Fan sind. Es ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, dass wir die Bundesliga genommen haben, aber egal.
Nee, das ging nicht, weil die zweite Liga eine Woche früher gestartet hat und wir Pappnasen natürlich so richtig kurzfristig gemerkt haben, Leute, wir haben unsere Tipprunde noch nicht gestartet, weil wir hatten die Saison davor auch schon eine. Und dann konnten wir nur noch die erste. Ich verstehe auch nicht, warum Kicktipp das sperrt. So, wenn wir alle gleichzeitig einsteigen in der zweiten Liga, dann kann es uns doch egal sein, ob wir das erste Spiel jetzt mitgenommen haben. Aber auch der DFB-Pokal ging deswegen schon nicht mehr.
Ach, echt unsinnig. Das finde ich besser. Nächstes Jahr müssen wir, also nächste Saison müssen wir klug genug sein, das rechtzeitig zu starten.
Nein, ich finde nicht, wir ändern was an unserem Timing. Kicktipp, änder mal Regeln, bitte.
Kicktipp, gönn.
Ja, bitte. Mach mal Tipprunde wieder auf. Aber ich glaube, in der zweiten Liga, ich weiß nicht, glaubst du, du wärst in einem Zweitliga-Tippspiel besser, als du jetzt stehst? Ist halt eine dumme Frage, so Marie ist Zweite, ich bin Dritte. Aber trotzdem reden wir jetzt kurz drüber.
Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man würde ganz gut dastehen, weil ich schätze uns alle so ein, dass wir Werder, HSV und Schalke auf relativ viele Siege getippt hätten, was ja auch logisch ist irgendwo.
Ja, man muss
Und
dazu kurz dann erwähnen, dass einer unserer Kumpel in der Tipprunde ein Schalke-Fan ist. Also wir haben quasi das Prestige der zweiten Liga vertreten in unserem Freundeskreis und sind auch gemeinsam abgestiegen, zumindest ich. Du
ja,
bist
ich
ja schon mal
bin ein bisschen
vorgegangen, du hast
vor.
schon mal
Ja, ich bin
geguckt, wie es aussieht.
vorgegangen. Ich war der Vorreiter. Ich meinte, ja, Leute, Norte, wie geht hier auch?
Sieht
Nee,
ganz gut aus hier.
jedenfalls. Ich denke, dass wir nicht schlecht drauf wären, weil ich muss echt zugeben, dass also meine Kenntnis der ersten Liga abgeschwächt ist, seitdem wir zweite spielen, weil mein Interesse ja auch gewandert ist. Und normal, man tippt immer noch ganz gut und die Favoriten kennt man auch und man guckt ja auch hin und wieder etwas. Aber im Großen und Ganzen liegt mein Fokus auf der zweiten. Und da traue ich
Okay.
mir schon zu, besser zu tippen.
Ja, wenn du schon ein bisschen länger raus bist, dann verstehe ich das auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir und unserem Kumpel, der Schalke-Fan ist, ist es, glaube ich, irgendwie andersrum, weil wir noch mehr mit der ersten Liga zu tun hatten letzte Saison und jetzt erst in die zweite gerutscht sind. Also ich glaube, ich wäre in der zweiten schlechter. Ich muss aber auch sagen, dass ich generell nicht so gut im Tippen bin. Mein Problem ist folgendes. Vielleicht können wir das mal kurz evaluieren. Ich tippe meistens Ergebnisse, die wirklich, wirklich gut sind und die auch in jedem Spiel einmal feststehen, aber immer schon zur Halbzeit. Ich tippe immer nur das halbe Spiel. Meine
Du
Ergebnisse
tippst
stehen
zu
immer zur
niedrig, ne?
Halbzeit. Ja,
Ja.
immer, immer. Und selbst wenn ich denke so, okay, ich habe gemerkt, ich tippe zu niedrig, Lerneffekt, ich tippe jetzt was Höheres, ist das trotzdem nur der halbe Tipp, weil die Mannschaften dann schon wieder höher das Spiel beenden. Und ich verstehe wirklich nicht, wie ich mein Tipp-Game hier besser machen soll. Vielleicht haben so ein paar Hörerinnen und Hörer so irgendwelche coolen Ideen. So schreibt mir bei Twitter, wenn ihr wisst, wie man das Tipp-Game ausdribbelt. Ich könnte Hilfe gebrauchen, glaube ich. Weil, wenn man sagt, dritter Platz, klingt es nice. Aber wir sind nur fünf Leute und ich pendel so zwischen dem dritten und dem fünften.
Ja, unser Keller ist ziemlich eng gestockt dort. Nach
Ja,
oben
und
hin ist
unser
Platz.
Schalke-Kumpel ist der Beste im Tippen. Das muss schon was heißen.
Ja, ehrlich, der soll das bloß nicht auf seinen Verein projizieren, dass er da an erster Stelle steht. Nee. Das wäre zu viel direkte Konkurrenz, das können wir nicht machen.
Nee, eigentlich nicht. Aber war nicht unsere Regel eh, wer gewinnt, muss die anderen einladen?
Das weiß ich nicht. Wir haben in unserer
Wir
Gruppe auch so
claimen das jetzt
komische
hier
Regeln.
einfach.
Wir haben auch so komische Regeln, die niemand nachvollziehen kann. Weißt du, es ist auch voll unlogisch, dass jemand die anderen einladen muss, wenn er gewinnt. Aber ja.
Ah, das haben wir, glaube ich, nur als Strafe gemacht, weil du ja das liebst, uns einzuladen. Also man muss sagen, Marie ist immer so jemand, der kämpft am Kartenlesegerät, damit sie zahlen darf. So, sie schubst dich weg, weil das ihr sehr wichtig ist, dass sie zahlt. Deswegen wäre die größte Bestrafung für dich ja, uns nicht einladen zu dürfen. Deswegen dachten wir, der Gewinner lädt alle ein, weil dann bist du richtig glücklich.
Weiß ich nicht. Also, ich finde, Freunde lädt mal ein. So, das Statement.
Das ist das Wort zum Montag hier. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Statement. Ich
Hau raus.
würde sagen, EA Sports hat ein Statement gesetzt, in dem sie Greenwood erstmal aus FIFA entfernt haben, nach der ganzen Story, die da um ihn gerade abläuft. Irgendwie kurzer historischer Abriss, Geschichtsunterricht mit Lena. Greenwood wurde von seiner Freundin auf Instagram, okay. Instagram im Rahmen eines geschichtlichen Berichts zu nennen, klingt einfach falsch. Reden wir einfach so darüber. Also sie hat ihn irgendwie in einer Story beschuldigt, dass er sie geschlagen haben soll und auch weitergehende sexuelle Misshandlungen waren, glaube ich, Thema. Da wollen wir auch nicht zu tief ins Thema gehen, weil noch gar nichts bewiesen ist und auch noch nicht ganz klar ist, was da lief. Und ich auch tatsächlich diese Instagram-Story nicht mehr sehen konnte. Als das Thema mich erreicht hat, war das Ganze schon wieder offline, wahrscheinlich auch zur Beweisführung, weil sie das Ganze ja dann auch angezeigt hat. Er war auch irgendwie 2 Nächte, glaube ich, im Knast, ist dann auf Kaution freigekommen. Manu hat ihn freigestellt. Jetzt wurde er aus FIFA entfernt und sein Trikot wird nicht mehr hergestellt und Leute, die schon mal sein Trikot gekauft haben, können es einfach kostenlos jetzt umtauschen bei Manu. Finde ich eine ziemlich krasse Aktion. fände ich richtig cool, sowas anzubieten vom Verein und sich da zu solidarisieren mit Leuten, die vielleicht sowas Ähnliches mal erlebt haben und sich klar gegen sowas zu stellen. Aber ich weiß nicht, es hat so einen bitteren Beigeschmack, wenn du das schon machst, bevor was bewiesen ist, weißt du? Also ich hätte den Schritt gefeiert von ManU, wenn sie es gemacht hätten, nachdem das Ding irgendwie entweder vor Gericht verhandelt worden wäre oder eine Einigung gefunden wäre und man ein bisschen mehr Anhaltspunkte dazu hat, was von diesen Vorwürfen stimmt. Wobei ich es auch immer schwierig finde, ständig anzukommen mit, es ist noch nichts bewiesen, weil das schmälert halt auch irgendwie die Position des Opfers, wenn das halt alles stimmt.
Vor allem so eine Verhandlung kann sich ja über Monate, wenn nicht Jahre, hinziehen.
Ja.
Also ich finde den Schritt, ihn vom Spielbetrieb halt freizustellen, super, musst du halt einfach machen.
Es muss, wenn
sonst,
dein Spieler mit dem Gesetz in
genau.
Konflikt kommt.
Genau, das ist auch richtig. Das hätten sie auch tun sollen. Und der Rest jetzt drumherum, der wirkt von außen betrachtet auch ein bisschen voreilig.
So
Ich meine,
polemisch irgendwie.
Ja, wir sind da jetzt nicht drin, so wir wissen jetzt auch nicht genau, was jetzt schon alles durchgesickert ist oder ob er, keine Ahnung, im Privaten irgendwas da gestanden hat oder was auch immer. Das wissen wir alles nicht, aber es wirkt halt auch so ein bisschen so, also ich wünsche mir nicht, dass er vom Verein Rückhalt bekommt, bei Gott nicht, aber dass man ihn halt so, ja, okay, es gibt dieses erstmal nur Gerücht, diese Verhandlungen, wir wissen nichts Genaues und er ist komplett weg vom Fenster überall. So, wirkt komisch.
Finde ich auch ein bisschen zu schnell, zu voreilig. Ist irgendwie, also dass so ein Spieler dann suspendiert, ist ja klar. Aber es gibt ja auch, also es gab ja auch andere Stories, auch in der Premier League beispielsweise, wo jetzt nicht irgendwie der Verein nachträglich damit reingezogen wurde. Also nur weil ein Spiel, was heißt nur, also wenn ein Spieler solche Probleme halt im privaten Umfeld anhäuft und das irgendwann rauskommt, dann hast du als Person des öffentlichen Lebens halt damit klarzukommen, dass das in der Presse breitgetreten wird. Aber ich finde, wir haben jetzt noch keinen Fall erlebt, wo der Club damit reingezogen wurde. Also kein Club hat schlechte Publicity irgendwie bekommen, weil ein Spieler sich daneben benommen hat, solange die sich früh genug davon distanziert haben. Und das machst du in meinen Augen durch dieses Freistellen vom Trainingsbetrieb. Und deswegen finde ich es ein bisschen hektisch reagiert von ManU. Ich weiß nicht, was die Marketingabteilung da denkt, dass man irgendwie sofort seine Trikots umtauscht und dass er jetzt aus FIFA raus ist und so. Also das ist ja EA Sports, so das ist deren Entscheidung. Kann ich auch verstehen, ist okay, dann nimm den halt da raus. Aber die meisten Leute, die FIFA spielen so, die haben das wahrscheinlich eh nicht mitbekommen, vor allem wenn das so Kids sind oder so. Aber trotzdem finde ich es vom Verein halt ein bisschen hektisch, weil stell mal vor, jetzt irgendwie Szenario an die Wand gemalt. Nichts davon hat irgendwelche Anhaltspunkte, aber stell mal vor, Greenwood hat einfach nichts gemacht. Das stimmt nicht.
Ja.
Und er wird freigesprochen am Ende. Dann hast du dich als Verein doch bis auf die Knochen blamiert, dich von ihm zu distanzieren. Glaubst du, der wird noch einmal für dich auflaufen wollen?
Nein, und dann hast du schlechte Publicity. Ich denke mir halt, also ich bin bei so etwas immer auf Seiten erstmal der Opfer, bis das Ganze geklärt ist. Und wir sind zwei Frauen, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht darüber reden, wo unser Standpunkt hier ist. Es geht nur darum, dass es nichts Bewiesenes gibt in diesem Fall. Und erst wenn derjenige verurteilt ist und da ein gerichtlicher Beschluss da ist, dass er wirklich der Schuldige ist, dann hätte der Verein meiner Meinung nach diese ganzen Sachen anleiern sollen, außer die Freistellung. Die darf gerne schon vorher erfolgen, das ist auch richtig. Und
ja, ist ja auch Gegenstand eines laufenden Verfahrens so.
Ja, das ist ja auch richtig und man möchte dann ja auch nicht so einen Spieler aktuell beschäftigen. Nur wie du schon meintest, am Ende blamierst du dich da bis auf die Knochen, weil derjenige plötzlich unschuldig ist.
Ja, und das verstehe ich halt
nicht.
Eben auch nicht, warum man da so hektisch reagiert. Das Ding ist, wir wissen ja auch nicht, welche Kommunikation zwischen ihm und dem Verein gelaufen ist, weißt du? Es kann ja auch sein, dass seine Berater auf den Verein zugegangen sind und gesagt haben, hey, er hat sich uns gegenüber und seinem Anwalt gegenüber vielleicht schon geäußert und sagen wir mindestens Teile von den Vorwürfen treffen vielleicht zu Und er war zum Beispiel so einsichtig, das zuzugeben, auch um dem Verein größere Probleme zu ersparen. Dann ist das alles völlig legitim, was ManU an Schritten macht. Aber so erwecken sie halt entweder den Anschein, dass sie mehr wissen als die Öffentlichkeit und vor allem auch dann die Staatsanwaltschaft, wenn sie ihn jetzt schon freistellen, oder sie wirken halt polemisch. Und im Endeffekt, wenn du die Medien fragst, dann ist es alles immer hektisch und überreagiert, statt irgendwie, sie wissen mehr als wir. Das ist dann die Variante, die man sich da zur Story nimmt.
Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass diese Aktion von EA und auch von ManU selbst mit den Trikotrückgaben auf sehr viel Anklang in den sozialen Medien stößt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, worauf diese Sachen abzielen, in so einer Zeit, wo man Gefahr läuft, dass der Verein irgendwie kritisiert wird, was halt auch irrational ist, weil, wie du schon meintest, das passiert eigentlich nicht. Aber es wirkt wie so ein überflüssiger Schutzmechanismus, den die jetzt vornehmen. Und das wären alles tolle Aktionen, auch gerade für die Fans und alles, wenn er schuldig gesprochen wäre. Nur jetzt ist es einfach zu früh.
Ja, aber ich sehe, wie du sagst, halt genau diese Diskrepanz auch, dass es auch schwierig ist zu warten, bis da irgendein Urteil gefällt ist, weil wir auch wissen, nur weil ein Gerichtsurteil gefällt ist, heißt das nicht, dass immer alles stimmt, so, weißt du? Also ja, es ist, man versucht da eine Wahrheitsfindung irgendwie bei rauszubekommen am Ende, aber es ist halt immer schwierig, so ein Thema. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Aktionen, die ManU gemacht hat, auf so viel Anklang stoßen, auch in den sozialen Medien, ist einfach nur ein gutes Zeichen dafür, dass die Leute einfach so ein bisschen, ja, wacher sind bei diesem Thema. Weißt du, dass einem klar ist, okay, sowas geht nicht.
Ja, dass das nicht mehr so egal ist wie früher vielleicht. Das ist auch ein gutes Zeichen. Man muss auch hervorheben, dass ManU sich so und die EA halt auch vollständig mit dem Opfer solidarisiert und dass es ja auch eigentlich sehr wünschenswert ist.
Ja, überleg mal,
Deshalb,
vor, sagen wir,
ja.
15 Jahren hätten Vereine das einfach totgeschwiegen.
Ja, und hier hattest du das von Ajax gehört. Ich meine, ich hätte
Ja, der Manager ist
dir auch was
zurückgetreten,
geschickt.
auch wegen Vorwürfen. Da ging es, glaube ich, nur um Textnachrichten. Also er hat nichts Schlimmeres als das getan, aber die waren wohl sehr anstößig, die Nachrichten, die er auch an Mitarbeiterinnen verschickt hat.
Ja, genau, um den Sportdirektor geht es, um diesen Overmars. Overmars, der geht halt, der tritt halt selber zurück und ihm soll wohl nicht klar gewesen sein, was er getan hat. Und dann wurde ihm wohl vereinsintern so ein Bericht vorgelegt. Es werden sich wohl viele Mitarbeiterinnen beschwert haben. Und jetzt tritt er selber zurück und das ist natürlich eine gute Sache. Das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber es ist immer noch eine gute Sache, dass solche Sachen halt geahndet und ernst genommen werden.
Vor allem ist es ja noch mal ein anderes Level, weil das was Vereinsinternes ist. Also welche Beziehung Greenwood mit seiner Freundin privat führt, ist ja erstmal eine reine Privatsache. Und dass der Verein reagiert, wenn ein Spieler in Ermittlungen Gegenstand ist, ist klar. Aber in der Situation bei Ajax ist es ja auch so, dass der Verein bewiesen hat, dass es ein sicheres Arbeitsumfeld gibt, in dem er Beschwerden von Mitarbeiterinnen, die nicht so hochgestellt sind wie der Sportdirektor, ernst nimmt, da das zum Anlass nimmt, so einen Bericht auszufertigen und ihm das dann auch vorlegt. Also da siehst du ja, dass das Arbeitsumfeld wirklich ein sicheres ist bei Ajax.
Auf jeden Fall, vor allem muss man überlegen, dass Overmars wahrscheinlich der beste Sportdirektor war, den Ajax seit Jahren hat.
Das werden die sich
Die.
auch nicht leicht gemacht haben.
Nein, werden sie nicht. Und umso mehr wiegt dieses Urteil. Das ist ein schönes Zeichen.
Ja, vor allem, weil sein Vertrag ja vor kurzem erst noch verlängert wurde, irgendwie. Ich glaube, der hat noch 5 Jahre Vertrag gehabt.
Ja. Ich möchte ihm vielleicht noch zugutehalten, dass er halt auch beteiligt war daran, dass er jetzt geht. Er wurde ja nicht gegangen und ihm wurde
Er
quasi
wurde
vereins
gegangen.
ihm wurde ja vereinsintern jetzt dieser Bericht vorgelegt und er hat dann, die haben sich wohl zusammengesetzt und ich nehme an, es ist eine einvernehmliche Entscheidung gewesen, dass er
Ja, also
jetzt
ich glaube, in so
geht.
Momenten, wo dir nahegelegt wird zu gehen, ist naheliegen, also das ist schon ein sehr angenehmes Wort für das, was da wahrscheinlich passiert ist. Wenn du jemandem nahelegst, seinen Posten zu räumen, dann machst du das, glaube ich, schon sehr bestimmt. Und ich glaube, dass er auch wenig Wahl hatte, weil ich glaube nicht, dass er die Chance gehabt hätte, in dem Arbeitsumfeld weiterzuarbeiten. Das hätte er schon zu spüren bekommen, wenn er diesen Rücktritt nicht angenommen hätte. Und dann wäre er vielleicht auf andere Weise vom Verein getrennt worden.
Wahrscheinlich.
Aber man muss trotzdem sagen, auf den, war das eine PK? Ich habe nur einen Artikel gelesen. Seine Aussagen klangen einsichtig.
Ja, das haben sie wirklich getan, das muss ich sagen. Dass er sich halt nicht im Klaren darüber war, was er tut und dass ihm quasi durch diese Vorlage der Berichte die Augen geöffnet wurden. Und ich meine, das kann jetzt alles nur Gefasel für die Presse sein, natürlich. Wir kennen ja, den Mann klar. Nicht privat, aber trotzdem, man nimmt, was man kriegen kann.
Das stimmt. Bevor wir jetzt durch die ganze Causa Greenwood zu Ajax gekommen sind, wollte ich eigentlich an Menu nochmal anknüpfen, weil die ja unter der Woche im FA Cup rausgeflogen sind. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ich habe relativ spät eingeschaltet, aber die sind im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Middlesbrough einfach rausgeflogen.
Ja, ich habe die Highlights gesehen und auch, ich weiß nicht, ob es zu dem Spiel war oder jetzt zu einem anderen, weil bei Man U läuft es ja allgemein nicht so rosig. Ich hatte ein Video gesehen aus der Kabine, wo Cristiano richtig am Ausrasten war und halt auch sich selber und seine ganzen Mannschaftskollegen da beleidigt hat. Also nicht schlimm beleidigt, aber so den Spielstil, die Leistung, das meine ich eher. Also da ist der Wurm drin.
Wenn du sagst, sich selbst auch, hat er sich selbst damit reingenommen?
Ja, hat er. Weil
richtig
er hatte,
so, weil er hat im Spiel hat er einen Elfer verschossen. Ja. Im Elfmeterschießen hat er selber zwar getroffen, da war es nicht seine Leistung, wegen der das Elfmeterschießen dann an Middlesbrough ging, aber im Spiel hat er halt einen Elfer verschossen. Und was ich mich frage in so einer Situation ist, färbt jetzt Menus Leistung auf Ronaldo langsam ab? So ziehen die ihn mit runter?
Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Ronaldo hat auch bei Juve schon nicht so gezündet, wie man gehofft hatte. Deshalb glaube ich eher, dass seine Leistung und die von Man U sich nicht unbedingt gegenseitig so krass bedingen. Wenn man mal wirklich ehrlich ist, und ich mag Ronaldo sehr gerne, und bei dieser Frage, magst du Ronaldo oder Messi mehr, da würde ich immer zu Ronaldo halten, gerade auch wegen seiner Madrid-Vergangenheit. Trotzdem nimmt seine Leistung ab und mit fast 40, wie alt ist der Mann? Also älter,
warum kommst
auf jeden
du mal
Fall?
Mit Fragen zum Alter, Marie? Du weißt genau, dass ich sowas
du
nie
weiß.
Du
hast vorhin gefragt, wie alt Aubameyang ist. So,
oh,
jedenfalls,
stimmt.
Er ist schon etwas älter, ja? Und da darf die Leistung auch einfach
37.
Abnehmen. Guck, ja, also fast 40 ist der, für einen Fußballer alt und auch in seiner Topform. Da darf das halt mal abnehmen. Und das ist schon seit seiner Zeit bei Juve so, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, aber ich finde, dass man auch die Messlatte, die man da anlegt, betrachten muss. Weil Ronaldo misst du nicht an einem normalen Stürmermaßstab, sondern an seinem eigenen Maßstab, weißt du? Also wenn wir sagen, Ronaldo baut ab, dann ist er immer noch so gut wie, keine Ahnung, Durchschnitts-Bundesliga-Stürmer. Also
ja. Nicht
scheiße.
Das stimmt. Vor allem, ich glaube auch, dass sein eigener Maßstab viel, viel höher ist. Ich traue dem zu, dass der, wenn der so ein schlechtes Spiel hat, wirklich privat vorm Spiegel steht und sowas sagt wie böser Cristiano, böse, schlecht gemacht,
weißt du,
keine Ahnung.
Er bestraft sich so selbst und dann darf er so sein Lieblingsessen nicht essen. Obwohl
ich
er isst ja eh
nicht.
Nichts Süßes und so, ne?
Ja, der ist ganz, ganz streng und diszipliniert und ich glaube ihm halt. Ich glaube ihm das. Ihm glaube ich wirklich, dass der richtig traurig ist, wenn er schlecht spielt. Das ist krank.
Ja, das ist krankhafter Ehrgeiz auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass dieser krankhafte Ehrgeiz auch einer der Hauptgründe ist, warum er da steht, wo er steht.
Ja, bestimmt. Man sagt ja auch, dass Messi halt ein Talent war und dass Cristiano durch die harte Arbeit dahin gekommen ist. Ich möchte sagen, dass Messi wahrscheinlich auch harte Arbeit geleistet hat.
Also ich glaube, jeder, der Fußballprofi ist, hat in seinem Leben mal hart daran gearbeitet, phasenweise.
Ja, denke ich auch. Also mir fällt jetzt zum Beispiel niemand ein, der da irgendwie anders hingekommen ist.
Nee, mir auch nicht. Schließen wir mal die internationalen Gefilde des Fußballs, würde ich sagen, und kommen auf deutschen Boden, so langsam. Und wo wir von harter Arbeit sprechen, würde ich sagen, wird's mal Zeit, dass wir ein bisschen die Bundesliga betrachten. Ist harte Arbeit, was da abgeht, alles unter Bayern zumindest. Für die Bayern sieht es immer noch aus wie ein Spaziergang. Und hey, yo, Leute, krasse Verkündung. Bayern wird wahrscheinlich wieder Meister, wer hätte es gedacht.
Ach echt? Aber ein paar andere oh mein Sachen, Gott.
Ein paar andere Sachen sind auch passiert in der Bundesliga. Beim Thema harte Arbeit musste ich an harte Arbeit im Homeoffice denken, à la Steffen Baumgart. Hast du dieses Video gesehen?
Ja, richtig stark, richtig toll.
Ich habe mich wirklich bei diesem gut. Video nur die ganze Zeit gefragt, warum trägt er die Schiebermütze auch im Haus? Setzt er die zum Schlafen auch nicht ab? Geht er damit duschen?
Meinst du, seine Frau ist das schon so gewöhnt und wenn er nach Hause kommen würde ohne diese Schiebermütze, dann würde sie denken, Einbrecher ist da?
Die würden ihn so gar nicht erkennen, wenn er die nicht aufhat.
Ich glaube, wir würden ihn nicht erkennen. Ich glaube, wenn Doch, der beim Einkaufen ja auch, oder so an mir vorbeiläuft.
Ja, also es gibt ja eine Ära Baumgart vor Schiebermütze und eine Nachschiebermütze.
Prä und Post.
Ja, so ungefähr. Aber glaub, beim Einkaufen würde ich ihn auch nicht erkennen, wenn er sie nicht aufhat. Aber wenn er an der Seitenlinie steht, würde ich ihn schon auch ohne Mütze erkennen.
Ja, gut, okay, da gibt es dann ja auch nicht so viele Möglichkeiten.
Ja, das kann man schon so sagen.
Ich fand sonst, das Video toll.
Ja, okay. Also positiv bekloppt trifft es wahrscheinlich am besten.
Das hat mich so daran erinnert, die ganzen Relegationsspiele, die wir eine Zeit lang hatten, das macht was mit einem,
Die vielen
Lene.
Relegationsspiele des HSV.
Ja, da gab es ja
so,
einige.
So eine eigene Compilation draus machen.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, da hättest du auch, also das war filmreif, wenn du eine Kamera aufgestellt hättest. Du musst einfach nur bei Baumgarts Video den Hund wegnehmen und zwei Katzen dahinsetzen. So, und schon hast du mich quasi, wie ich da den Fernseher anschreie, rumtobe, ausraste, weine, mich freue. Also es war einfach geisteskrank.
Guckt deine Familie dich dann auch so entsetzt an?
Ja, also bei meiner Familie ist es eher so, dass meine Mutter dann irgendwann einfach den Raum verlässt, weil sie es nicht nachvollziehen kann und weil sie weiß, dass ich sauer werde, wenn sie mich daran erinnert, dass es nur Fußball ist. Und ja, mein Vater durchlebt das Ganze im Stillen. Also er sitzt dann meistens daneben.
Er leidet
zu
still.
Ja, und er durchlebt alles, was ich auch durchlebe, aber er äußert es nicht so sehr.
Also wenn ihr sehen wollt, wie Marie ungefähr bei Fußballgucken zu Hause aussieht, wenn der HSV mal wieder reinscheißt, dann schaut euch das Baumgart-Video an, denkt euch die Mütze weg und zwei Katzen dazu.
Guck mal, das darf ich mir geben in einer Folge, wo wir 5-0 gewonnen haben. Ja, da rede ich nachher drüber.
Da kommen wir gleich noch zurück. Gehen wir noch kurz ein bisschen zu anderen Bundesliga-Partien. In der Konferenz, bevor die ganze Baumgart-Diskussion aufkommt, ich möchte kurz erwähnen, dass Sky, glaube ich, es geschafft hat, den Namen eines abwesenden Trainers in der Konferenz im Köln-Spiel häufiger zu nennen als den Namen irgendeiner Person, die beteiligt war am Spiel, was ein bisschen nervig war. Aber apropos Namen, mir ist aufgefallen, dass Pellegrino Matarazzo irgendwie so klingt wie so ein richtig teurer Rotwein. Oder?
Rotwein? Mein erster Gedanke war so eine Käsemarke, aber ja. Ja, so Mozzarella von Matarazzo. Aber Rotwein kommt auch hin.
Ja, auf jeden Fall, so was die Tonalität angeht, ein echt melodischer Name. Find ich nice. Aber bevor das in meinen Kopf kam, hat man in der Konferenz einfach erzählt, dass in Stuttgart Füchse im Stadion waren, die einfach fett auf den Rasen geschissen haben und die Stühle zerbissen haben.
Oh, wie
Aber
genauso
sah der Rasen halt auch aus.
Also ich weiß nicht, wie ist das Stuttgarter Stadion aufgebaut, dass die da so reinkommen?
Naja, also in vielen Stadien an den Eingängen gibt es ja so Gittertore. Und wenn ich mir die in Bremen angucke, ich glaube, wenn der Fuchs sich schmal macht, kann er sich schon da durchquetschen.
Die hatten bestimmt die Nacht ihres Lebens. So nachts ins Stadion einbrechen, die hatten Spaß.
Fuchsparty.
Fuchsparty in Stuttgart.
Ja, so ungefähr. Dann haben wir noch zwei Spiele, auf die wir, glaube ich, ein bisschen genauer eingehen wollten. Du wolltest ein bisschen über Dortmund reden, gegen Leverkusen, glaube ich. Das hattest du komplett gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich hatte
eingeschaltet.
Das sogenannte neue Spitzenspiel der Bundesliga, Bayern gegen Leipzig, geschaut.
Ey, also wenn wir mit Dortmund anfangen wollen, das ist eigentlich auch gar nicht so viel. Ich hatte es ein bisschen nebenbei laufen und hatte hin und wieder hingeschaut, besonders halt als die Tore gefallen sind. Man kennt das, wenn der eigene Verein nicht spielt, man guckt so ein bisschen aus Interesse, aber man liest sich dann auch ganz gerne den Twitter-Feed dazu durch oder so. Und genauso war es bei mir auch. Und Mann, Dortmund hat absolut, sorry, aber absolut schlecht gespielt. Und die Fans waren wieder so kreativ, sich alle möglichen Ausreden dazu einfallen zu lassen.
Das sind Dortmund-Fans ja immer. Also da sind die wirklich gut drin. Also wenn Dortmund in irgendwas Meister wird, dann im Ausreden einfallen lassen, warum sie nicht gewonnen haben. Denn alles außer die eigene Leistung war am Ende immer schuld.
Vor allem, ich habe so ein bisschen in die Dortmund-Twitter-Bubble reingeguckt, selber nichts beigetragen, weil ich will nicht gehatet werden oder so einen Shitstorm kassieren. Aber je nach jedem Spielgefühl ist es so, dass es den Großteil gibt, der versucht, irgendwelche Ausreden zu finden. Ein kleiner Prozentsatz, der einfach nur sagt, ey, wir sind einfach scheiße momentan. Und die Leute, die sich aufregen über diese Ausredenfinder. Und das ist so der ganze Konflikt, der dort abgeht.
Okay, Marie hat die Dortmund-Bubble quasi einmal für uns analysiert. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass genau diese Konflikte auch in der Mannschaft stattfinden. Also es gibt so einen Teil, die merken, okay, wir sind scheiße, Alter, wir müssen mehr machen. Julian Brandt finde ich so ein Kandidat, der sich ein bisschen positiv hervorgetan hat, zumindest als ich die Highlights gesehen habe. Und dann gibt es wahrscheinlich so welche, die sagen so, Mann, das regt mich alles auf und so. Aber die anderen sind wieder schuld. Wenn so ein Mats Hummels wütend wieder ins Interview kommt, also gestern jetzt nicht, er war ja auch verletzungsbedingt nicht dabei. Aber das wären so Kandidaten, die dann einfach so sagen, ja, andere sind schuld. Und dann gibt es halt die paar, die halt sagen, hey, wir können nicht immer sagen, andere sind schuld, wir müssen anpacken, so ungefähr. Also schwieriger Konflikt auch in der Mannschaft. Aber als ich mir das Highlight-Video angeguckt habe, wirklich, ich habe in den ersten 3 Sekunden Lachflash bekommen. Das erste Gegentor war ja mal so peinlich.
Ja, vor allem, weil es ein Eigentor war.
Ja, aber was war das denn für ein Gewusel? Sagadou erstmal dribbeln am eigenen Strafraum und er hätte locker 2, 3 Möglichkeiten gehabt abzuspielen, bevor das bremslich geworden wäre. Das hat man zumindest im Highlight-Video noch gesehen. Wer weiß, vielleicht hatte er vorher sogar noch mehr Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange er den Ball schon hatte, als das passiert ist. Und dann wirklich so ein schlechter Ball rüber, der dann abgefangen wird. Und dann ist es einfach so ein peinliches Gegentor. Das war echt Kreisliga-Niveau.
Ja, das war richtig schlecht. Vor allem die gesamte Abwehr hat das Spiel über schlecht gespielt. Ich meine, die Tore sprechen für sich, die Leverkusen da geschossen hat, ist klar. Aber Guerrero scheiße. Na, sorry, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Ne, Sagadou schlecht. Akanji erst das Eigentor, dann auch noch nicht gut weitergespielt. Meunier sowieso, der wurde dann auch ausgewechselt irgendwann. Also.
Meunier ist mir auch echt so ein Mysterium, ne? Manchmal hat der so Spiele, die sind sehr selten, aber da macht er dann so richtig krasse Vorlagen, mal ein Tor, spielt richtig gut. Und dann so die anderen 80%, seit er bei Dortmund ist, ist er einfach scheiße.
Ja, eben. Und ich frage mich halt auch, also es wirkt von außen nicht, als hätten die einen guten Mannschaftszusammenhalt, wie du eben schon gesagt hast, weil die Spieler harmonieren auch nicht. Ich meine, ich maße mir jetzt irgendwie so was Hobbypsychologisches an, dass ich aus paar Interviews jetzt irgendwie die Charaktere erkenne, aber das passt halt einfach nicht und es macht nicht den Eindruck, als ob dort ein wirkliches Team aufläuft und das merkst du.
Ja, okay, ich würde halt vielleicht zu Sagadus Verteidigung sagen, dass er echt lange verletzt war. Ich glaube, ein Jahr oder so fast. Dass er jetzt erst seit irgendwie 1, 2 Monaten zurück im Mannschaftstraining ist. Und dass das sein erster wirklich kompletter 90-Minuten-Einsatz für Dortmund in der Abwehr war. Also, dass da die Abstimmung noch nicht so stimmt. Auch unter Rose. Ich meine, der war ja schon verletzt, bevor Rose kam, glaube ich. Also, das ist schon schwierig. Also da würde ich schon irgendwie versuchen, nicht eine Entschuldigung dafür zu finden, aber ich sehe, woher es kommt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich
Aber
möchte.
Akanji war zum
Ja.
Beispiel immer die Konstante, finde ich, in der Abwehr. Und der schwächelt jetzt auch mit rum. Und das finde ich unnormal sad. Also wenn wir so an andere Charaktere rangehen, also sowas wie Jan und Witzel sind für mich durch. Die muss Dortmund loswerden, solange man noch irgendwie einen Groschen dafür bekommt. Weil das lohnt sich einfach nicht, mit denen was weiter aufzubauen. Und Dortmund hat ja nicht erst seit kurzem diese Abwehrprobleme. Ich meine, wenn du Mats Hummels von Bayern zurückholst, weil das deine beste Option ist, weil du keine keine neuen Ideen hast, dann ist es halt schon eher symptomatisch dafür, was in der Kaderplanung, zumindest in der Abwehr, da abläuft. Wenn du dein ganzes Budget rausballerst für den besten Newcomer-Stürmer der europäischen Top-Ligen und Haaland dahinstellst, ja, dann hast du vorne echt gut vorgesorgt, richtig geil. Der geht aber in 2 Jahren. Und wenn du das Geld dann wieder in so ein Sturmtalent investierst, dann bist du hinten halt einfach scheiße aufgestellt. Also Dortmund vielleicht mal irgendwie umdrehen und in Richtung Abwehrtalente investieren?
Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, alle schieben das jetzt auf Haaland, ist ja klar. Und wir haben das auch schon lang und breit getreten und auch schon diskutiert, ob man so viel sich auf ihn fokussieren sollte. Aber ich glaube, durch seinen Einfluss auf die Mannschaft und dass so viel halt auf Sturmgeschehen geguckt wurde, ist vielleicht auch gar nicht aufgefallen, dass die Abwehr schon seit Jahren irgendwie ein
Update braucht. Ah, doch, das ist schon aufgefallen. Das Ding ist halt nur, dass es halt hinten raus immer gut ausgeht, wenn deine Abwehr irgendwie nicht stabil ist und du 3 Tore kassierst, aber du vorne einen Stürmer hast, der halt 4 macht, so ungefähr. Also, dass Dortmund viel kassiert, ist ja nicht neu. Aber Haaland konnte das halt immer ausgleichen, indem er vorne auch immer einen mehr getroffen hat, als seine Abwehr da kassiert hat.
Okay, ich möchte jetzt aber irgendwie nochmal eine Lanze brechen für Leverkusen. Die haben einfach auch richtig gut und richtig stark gespielt. Also so desaströs wie Dortmund aufgetreten ist, so stark ist trotzdem Leverkusen selbst aufgetreten. Und das war ja auch so ein 6-Punkte-Spiel, ne? Die sind ja auch direkt hintereinander in der Tabelle. Und richtig gut haben sie das gemacht, trotz jetzt des, ich würde sagen, psychologischen Nachteils eigentlich. Man ist eher der hintere Platz und wenn man verliert, dann sind die noch weiter von einem entfernt. Aber richtig, richtig stark. Tolle Tore.
Wirklich, ich genauso viel, wie ich Dortmund leider immer noch überschätzt habe vor diesem Spiel, habe ich Leverkusen unterschätzt auf jeden Fall.
Ja.
Und dafür, dass das so ein direktes Duell war, fand ich es unnormal peinlich, wie DAZN dieses Spiel beworben hat. Hast du es gesehen?
Nein, wie DAZN haben sie das beworben?
DAZN hatte einen Aufmacher von irgendwie die Bayernjäger oder wer ist der wirkliche Bayernjäger? Ich denke mir so, Bro, Leverkusen ist 15 Punkte hinter Bayern oder so. Also wirklich, was erzählst du? Bayern hat keinen Jäger, Bayern jagt sich selbst so zum Ziel.
Die wollen immer noch so eine Spannung aufbauen, ne? Und jeder Idiot hat mittlerweile gecheckt, dass man für diese Spannung oben einfach zweite gucken muss.
Ja, Leute, guckt zweite Liga, wirklich.
Guckt zweite Liga, hört diesen Podcast. Auch klug, das im Podcast zu sagen.
Ja, also wer schon hier ist, hört auf jeden Fall anscheinend schon den Podcast. Aber okay. Haben wir noch was zu dem Spiel? Ich glaube nicht, oder? Wir gehen zu Bayern Leipzig, würde ich sagen. Alles. Das habe ich mir angeschaut und ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet und war positiv überrascht und auch leicht beeindruckt davon, wie gut Leipzig mithalten konnte in diesem Spiel. Ja, Bayern immer dominant und so, dieses typische Bayern-Spiel, aber Leipzig hatte phasenweise echt gute Sachen da am Start und das liegt halt unmittelbar auch oft an Nkunku. Über den haben wir ja schon öfter gesprochen, also im Sommer ist der weg. Wir können jetzt Rätselraten betreiben, wohin, aber also ich glaube, PSG meinte, sie sind nicht abgeneigt, ihn zurückzuholen. Der stammt ja da aus der Jugend irgendwo. Aber abgesehen von Nkunku war das generell ein gutes Spiel. Gulaschi hat ein paar echt gute Dinger gehalten. Also ich glaube, sonst wäre das auch
ein guter Torwart.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hat Leipzig jemanden guten zwischen den Pfosten, auch schon seit Jahren. Und der hat, glaube ich, auch mit dafür gesorgt, dass es so ausgegangen ist mit diesem 3-2, dass es doch so knapp war. Aber auch vorne, also Silva war wacher als in den letzten Spielen, finde ich. Der hat ja so Konstanzschwierigkeiten bei Leipzig, seit er dort ist. Aber so langsam habe ich das Gefühl, groovt er sich so ein bisschen ein.
Er hat ja auch das erste Tor gemacht. Hat er. Ja. War ein schönes Tor, auch zu einem wichtigen Zeitpunkt, fand ich. Ich glaube, irgendwie so um die 30. rum hat er das Tor gemacht. Und da stand es ja schon 1-0 für die Bayern. Wichtiger Ausgleich, auch psychologisch, das vor der Pause quasi nochmal hinzubekommen.
Ja, das war auf jeden Fall wichtig. Generell war das auch ein sehr ansehnliches Spiel. Also da waren gute Zweikämpfe dabei. Es war nicht über alle Maßen unfair oder sowas. Und es war echt gut zu gucken und wie gesagt, auch deutlich knapper, als ich damit gerechnet hatte vor dem Spiel. Und das ist halt schön, wenn du als Fußballfan so ein Spiel siehst. Und da, das war auch ein Spiel, wo ich sagen würde, vom Niveau her, was da gespielt wurde, ist das die Begegnung der Bundesliga, die am ehesten mit den anderen Top-Ligen mithalten kann.
Wie schade war das Eigentor?
Oh, unnormal.
Als jemand, der geguckt hat.
Das war schon unnormal mies. Also ich muss ja kein Geheimnis daraus machen, dass ich weder das Konstrukt RB Leipzig für gut halte, noch Bayern sympathisch finde. Aber als ich das Spiel geguckt habe und vor allem auch in der Sportsbar, ist mir schon aufgefallen, dass ich schon eher mitfiebere, wenn Leipzig Richtung Tor geht, als wenn Bayern mal wieder einen Treffer setzt. So. Aber das liegt nicht unbedingt am Verein und an Sympathie, sondern eher an meiner Anti-Haltung Bayern gegenüber. Und die ist halt tief verwurzelt so. Also ihr müsst mir jetzt nicht erzählen, ja, aber Bayern und die wirtschaften gut und dies, das, so Leute, nope. Ich bin damit aufgewachsen in einer Phase, in der Werder und Bayern so Top-Gegner waren. Da habe ich angefangen, Fußball kennenzulernen, als wir da oben mitgespielt haben. Und seitdem ist halt keine Ahnung, Ablehnungshaltung Bayern gegenüber bei mir drin. Und die kriege ich auch nicht mehr raus. So. Ich bin da ganz reflektiert mit und weiß, dass das auch nicht rational ist. Aber Hate ist, glaube ich, nie rational. Ich würde es nicht mal als Hate bezeichnen, aber ich finde die halt einfach unsympathisch.
Kann ich verstehen. Ich glaube, da bist du nicht bei Weitem nicht die Einzige in Fußball-Deutschland, die so denkt. Und ich weiß nicht, also ich bin auch kein Fan beider Vereine. Trotzdem habe ich nicht so einen großen Hate auf die Bayern. Aber ich finde es trotzdem toll, wenn der Favorit so ein bisschen geärgert wird. Deshalb hätte mich ein Sieg von Leipzig auch mehr gefreut.
Ja, ich glaube, das sieht halt jeder gerne, ne? Vor allem, wenn die Liga einfach so unspannend ist.
Ja, es ist echt furchtbar langweilig. Aber wollen wir nicht langsam zu einer spannenderen Liga kommen?
Bevor wir zu der spannenderen Liga kommen, würde ich sagen, aus aktuellem Anlass stützen wir uns noch kurz auf Finale des Afrika-Cups, oder?
Ja gut, können wir auch machen. Es ja, hat auch stattgefunden.
Ja, hat stattgefunden. Habe ich sogar geguckt zum Teil. War ein typisches Afrika-Cup-Spiel. Also nach 120 Minuten stand es 0-0. Nicht viel passiert. Und dann ging es halt ins Elferschießen. War ein bisschen schade für Mané, der im Spiel schon einen verschossen hatte. Da war, glaube ich, richtig Druck auf dem Kessel. Der war auch unnormal unruhig während des Elfmeterschießens. Der ist so rumgehüpft die ganze Zeit und so richtig unruhig auf der Stelle getreten und hat sich auch so umgedreht und so. Und dann hat es einfach nur gepasst, als er zum Punkt gegangen ist, dass er so straight angelaufen ist. Ich habe noch nie jemanden mit mehr Überzeugung diesen Elfer da rein nageln sehen. Also der hat den schon drin gesehen, bevor der Ball überhaupt auf dem Punkt lag, glaube ich.
Ich fand das krass, weil Senegal, ich glaube, die Mannschaft vom Senegal spielt komplett in den europäischen Ligen. Also ich glaube, nicht ein Spieler ist in der Startelf aufgelaufen, der nicht in einer der europäischen Ligen spielt.
Ja, kann sein. Ich finde es aber auf jeden Fall krass, dass Mané den dann auf jeden Fall reingemacht hat noch, weil er im Spiel ja schon einen verschossen hatte. Und ich fand es auch sehr stark, dass er danach zu Salah gegangen ist, weil die beiden, ich meine, die sehen sich jeden Tag beim FC Liverpool so, also die sind schon, glaube ich, eng miteinander. Und dann, finde ich, zeigt es halt immer Größe, wenn du im Moment des Sieges auch an den Verlierer denkst. Und da war es halt irgendwie klar, dass er zu ihm geht. Ich hatte nur darauf gewartet in den Fernsehbildern, wann man es sieht. Und was man auch erwähnen muss, finde ich, ist, ich weiß nicht, sagt man Gabaski, der Torhüter von Ägypten, der echt richtig stark gespielt hat, wirklich. Der hat Dinger
ich
gehalten.
Ich hätte jetzt Gabaski also, gesagt.
Ja, Namen, so, ist nicht unser Ding. Sind wir einfach so transparent, wie es geht. Aber den fand ich wirklich gut. Und da, als ich so darüber nachgedacht habe, als er diese Torhüter-Trophäe bekommen hat, da ist er ja Man of the Match geworden, da stellen die sich echt hin, er hat gerade ein Finale verloren im Elfmeterschießen. Also er war auch noch irgendwie existenziell daran beteiligt, was da passiert ist als Torhüter. Und dann kriegt er diese Man of the Match-Trophäe und soll dann da im Interview was dazu sagen. Und dann sagt er so zwei, dreimal in diesem Interview, I've got nothing to say, so, was soll ich sagen? Und die nerven ihn immer weiter, bis er dann da irgendwas sagt. So, der war kurz vorm Weinen in diesem Interview. Er hat auch vorher auf dem Rasen schon geweint. weil du einfach da die sportliche Sensation also vor dir hattest zum Greifen nah und sie ist dir entglitten und dann soll er da so ein Interview geben.
Ach, allgemein, die Presse behandelt die Spieler nach den Spielen immer schlecht. Weißt du, die haben gar keinen Respekt dafür, wie es sich anfühlt, wenn man quasi so nah am Erfolg war und verloren hat und dass man sich halt über so etwas wie den Man of the Match Platz oder den zweiten Platz, dass man sich über das alles gar nicht freuen kann in dem Moment. Dass das erst über die Zeit kommt, dass man nach einer Zeit sagt, ja, okay, wir sind Zweiter geworden, das ist eine Leistung. Oder ja, schön, ich hatte ein Top-Spiel als Torhüter. Das kann man doch an dem Abend und den Tag danach und die Tage danach, das kann man gar nicht wertschätzen. Und die sind einfach nur sensationsgeil und wollen da irgendwie einen Satz abdrucken, den er gesagt hat.
Und vor allem checken die auch nicht, dass am Ende nicht darüber geredet wird, was die da halt eingefangen haben, sondern wie scheiße sie sich journalistisch und halt auch irgendwie unempathisch verhalten haben in dem Moment. Also über die Meldung, über das Interview wird ja gesprochen, aber nicht aus dem Grund, aus dem die Journalisten denken, dass wir darüber reden, nämlich hey, die haben ein Interview eingefangen zu einem Zeitpunkt, wo es jemandem echt mies ging, hey cool, lass das mal gucken, sondern Alter, was hast du da verzapft? Und das checken die nicht.
Nee, aber allgemein die Presse im Fußball ist mir ein Rätsel. Das passiert ja auch öfter und ich feiere das, wenn Fußballer sich dann auch dagegen auflehnen und etwas dagegen sagen. Gegen unpassende Fragen, unpassende Zeitpunkte oder wenn die halt einfach nur noch in die Kabine wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde zu dem Spiel nur noch kurz erwähnen, dass mir aufgefallen ist, dass Bounassar, der seinen Elfer ja verschossen hat, anscheinend nach dem Bayern-Spiel gegen Kiel im DFB-Pokal, wo er ja auch den entscheidenden Elfer sogar verschossen hat, ich glaube, er hat mit Levi ein bisschen den Anlauf trainiert. Das sah schon original nach dem Lewandowski-Dreieck aus, in dem er da zum Elfer angelaufen ist. Getroffen hat er aber trotzdem nicht. Also den Schuss müsste er vielleicht dann doch nochmal verbessern. Aber ich glaube, wir schließen das Spiel lieber, denn die Aufnahme geht schon 51 Minuten und wir haben noch nicht einmal über die zwei Vereine gesprochen, die eigentlich der Star in diesem Podcast sind.
Leute, ihr habt lange gewartet und eigentlich haben wir voll viel Gesprächsbedarf. Wir haben beide gewonnen. Es war ein guter Spieltag für beide unsere Vereine. Warum reden wir so lange über anderen Kram?
Es ist viel passiert. Ich würde sagen, wir fangen mit Werder an, denn deine Freudensprünge und so, die ertrage ich nur hinten raus, denn unser Spiel war nicht so deutlich wie euers.
Aber spannender, auf jeden Fall.
Ja, es war schon spannend. Spannend war auch zu sehen, dass unser Platzwart anscheinend Urlaub hat oder krankgeschrieben ist, weil die miese also es waren wirklich miese Platzverhältnisse. Das ist das erste Mal, dass ich das im Weserstadion überhaupt gesehen habe. Also not cool. Für mich bester Karlsruher im Spiel war Gersbeck, also wirklich, hat echt eine gute Leistung gebracht und ich glaube, Karlsruhe hat auch viel davon profitiert, dass wir unsere Chancen einfach nicht genutzt haben. Also wir waren in der ersten Hälfte nicht zwingend genug vorm Tor, also wir hatten viel Ballbesitz, wir haben das Spiel eigentlich bestimmt, aber wir haben halt unsere Chancen nicht verwandelt. Und dann ist das 1-0 durch Duxch einfach richtig schön gemacht. Also dieser lange Pass, Gott sei Dank kein Abseits. Und der Torhüter war sogar noch dran mit den Fingern. Also sein Schuss war einfach fest genug, sehr platziert. Und wieder einmal zeigt Duxch, warum wir ihn geholt haben und warum er uns das Geld wert war. Und genau da sehe ich halt auch wieder das, was wir vorhin bei Haaland besprochen haben. Ein Stürmer ist schon essentiell wichtig für so eine Mannschaft. Also klar, die Abwehr ist auch wichtig, aber im Fußball sind die Tore nun mal das, was zu Zählbarem am Ende führt, nämlich zu Punkten. Und deswegen wirklich, ich würde um keinen Preis auf Duxch und Füllkrug im Moment als unsere, wie haben sie sich genannt? Ich glaube, Füllkrug hat es in dem Interview selber gesagt, als er danach gefragt wurde, welchen Spitznamen man den beiden denn geben soll. Da meinte er vielleicht die hässlichen Vögel.
Ja, das habe ich auch gelesen. Wie kommt man da drauf?
Das ist so typisch Lücke, einfach schon immer. Das ist so typisch einfach. Also die hässlichen Vögel haben es mal wieder gemacht, in dem Fall vor allem Duxch. Dann habe ich mich gefragt, warum er von allen eine Backpfeife bekommen hat nach dem Treffer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Keine Ahnung. Ist das deren Jubel so?
Nee, eigentlich nicht. Aber er ist zum Jubel in die Ecke gelaufen und dann, ich glaube, Bittencourt war der Erste. Der hat doch voll durchgezogen. Der hat ihm richtig eine verpasst. Und dann kam, glaube ich, noch Toprak und Weiser und so. Und im Interview nachher hat Duxch erzählt, dass er in der Halbzeitpause in die Kabine kam und echt gefrustet war, dass er noch kein Tor gemacht hat, weil Chancen ja da waren in der ersten Hälfte. Und dann waren das, glaube ich, so die 3, 4 Leute, die zu ihm kamen, ihn aufgebaut haben, meinten, du machst den gleich, das passiert, du machst den gleich. Und dann hat er ihn gemacht und dann haben die ihm alle erstmal einen gebackpfeift.
Ey, das ist sowas, oh Gott, nee, kann ich nicht so krass nachvollziehen. Aber ich meine, es freut einen ja, wenn man dann diesen Zusammenhalt auf dem Platz sieht eben.
Ja, und das ist bei Werder aktuell genau das, was uns, glaube ich, auch so trägt durch diese Spiele. Dass da richtig ein Zusammenhalt irgendwie entstanden ist mittlerweile, seit nicht nur seit Ole Werner. Ich glaube, die Mannschaft hat auch durch die ganze Geschichte um Anfang gelernt, zusammenzuhalten so ein bisschen.
Was ich beachtlich finde, das wird sich auf dem Platz bestimmt anders geäußert haben, aber eure Grundaufstellung hat ja nur eine Dreierabwehrkette. So, natürlich fällt dann mal einer zurück, ist klar, aber das finde ich so krass mutig, damit zu spielen.
Ja, aber Ole Werner scheint es ganz gut im Griff zu haben, auch mit dem Verschieben und wer zurück in die Kette rückt und so. Also ich habe bisher nicht den Eindruck, dass wir hinten dann irgendwie mal krass in Unterzahl geraten, denn unser Gegentreffer in dem Spiel, das 1-1, war ja auch nach einer Ecke. Also es war wieder so ein Standard-Gegentor, unsortiert, hinten gestanden. Das ist halt so ein typischer Werder-Gegentreffer. Aber ich glaube auch, dass diese Dreierabwehrkette das Symptom dessen ist, dass Werner einfach meint, dass wir schon so auftreten müssen, wie der eigentliche Bundesligist. Also wir müssen das Spiel schon dominieren. Und dass er dieses Selbstverständnis, wir sind der Favorit, auch in die Mannschaft trägt. Und dass du dann, auch wenn du hinten nur 3 Leute als Rückhalt hast, trotzdem mit breiter Brust in dieses Spiel gehst.
Geschätzt du Werder und die Mannschaft so ein, dass sie das jetzt bis Saisonende halt diese Mentalität gut halten können?
Ich glaube, die Mentalität schon. Die Frage ist, ob die Leistung auf dem Platz auch zu halten ist. Und da bin ich, also ich tue mich immer schwer mit Prognosen, auch weil ich nicht wie du irgendwas jinxen will hier.
Hey.
Ich bin einfach nur, also meine größte Sorge ist, dass mein Herz das nicht bis zum Ende der Saison mitmacht, wenn das so eng bleibt. Das ist einfach wirklich Krise. Aber ich bin schon guter Dinge, was diese Mannschaft angeht. Und auch was das Verhältnis mit dem Trainer angeht. Also eigentlich, ich bin verlockt zu sagen, Bremen hat gerade im Verein, in der Mannschaft, im Personal, in dem, was so passiert, die besten Voraussetzungen, das hinzubekommen. Das Problem ist nur, dass diese guten Voraussetzungen erst seit irgendwie 2 Monaten jetzt existieren. Also hätten wir, also wirklich nicht auszudenken, was mit dieser Mannschaft möglich wäre, wenn wir Ole Werner schon zu Anfang der Saison geholt hätten, statt Anfang. Und ich tue mich aber trotzdem schwer, irgendeine Prognose abzugeben. Ich genieße es einfach nur, das ist der 6. Ole Werner Werder-Sieg und fühlt sich gut an.
Das ist doch schön, zumindest
kommen wir,
euch.
Also komplettieren wir noch mal eben das Spiel. Das 2-1 war echt ein Sahnepass von Duxch auf den Bom. Und der dann die Flanke von dem Bom, krass. Also manchmal haut der Dinger raus, da bin ich echt beeindruckt. Und Jung gönne ich das auch so sehr, dass er den dann einköpft. Das war echt ein guter Kopfball. Und bei diesem 2-1 hat man auch irgendwie einfach Willen gezeigt. Und ich möchte noch kurz was Positives hervorheben, was mir bei Ole Werner aufgefallen ist, im Gegensatz zu Tim Walter, weil du dich da bestimmt drüber beschweren würdest, wenn ihr nicht so hoch gewonnen hättet. Werner wechselt nicht so spät. Er hat schon in der 77. dann angefangen, mit Rapp und Schmidt das Spiel noch mal ein bisschen zu festigen und zu beleben. Weil du ja bei Tim Walter dich immer drüber aufregst, dass er so in der 87. auf die Idee kommt, jetzt mal langsam zu wechseln.
Ja, ich fürchte, das ist halt seine Handschrift.
Wenn das seine Handschrift ist, okay. Ole Werner hat anscheinend eine andere, was ich echt ziemlich gut finde, dass man rechtzeitig reagiert. Und beim Thema rechtzeitig reagieren würde ich noch gerne kurz eine schöne Meldung anfügen nach dem Spiel Werder gegen Karlsruhe. Denn Baumann hat mit Felix Agu den Vertrag verlängert, der ja aktuell verletzt ausfällt und deshalb nicht in der Startelf stand, aber wirklich ein wichtiger Spieler ist. Und ein junger Spieler, der echt viel Zukunft hat, finde ich. Und deswegen super gemacht, Baumi. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Zyklus Baumann und die Werder-Fans gerade die einmonatige Phase. Baumi ist super, bis wir dann wieder zu Baumann rauskommen.
Ja, habe ich gut durchgestanden.
Deine Bühne, ja, hast du gut überlebt. Ich hole mir jetzt noch einen Drink, damit ich das überstehe, was du mir jetzt erzählst.
Ah, geil. Also Leute, wir überziehen die Folge jetzt ein bisschen aus gegebenem Anlass. Ne? Ich darf jetzt wieder schwärmen und wieder unprofessionell einfach nur glücklich sein und Lena muss es über sich ergehen lassen, weil 5-0 spielt man nicht jedes Spiel.
Du kannst das Spiel schon mal versuchen, professionell zusammenzufassen. Ich habe es nämlich nicht gesehen.
Okay, ich versuche es, aber es wird trotzdem sehr subjektiv sein. Egal. Also, Spiel geht los. Und ich muss sagen, auch wenn ich natürlich immer an meinen Verein glaube, dass es immer noch der Tabellenführer, die halt auch die letzten Spiele nicht schlecht gespielt haben. Ich glaube, die hatten das Spiel davor gewonnen, dann unentschieden und dann wieder gewonnen. Also, ich hatte Respekt vor Darmstadt. Und dann ging es schneller als gedacht. Ich glaube, in der 3. Minute wurde Alidou gefoult im Strafraum. Und das hat sich dann so ein bisschen hingezogen. Und dann in der 5. wurde der Elfer geschossen. Glatzel hat den geschossen, auch direkt rein. War auch ein astreiner Elfer. Also da kann man sich halt gar nicht drüber beschweren. Alidou wurde von einem Abwehrspieler und vom fallenden Torwart, obwohl der Ball halt schon Meter weiter war, zu Fall gebracht. Und da darf man sich halt nicht beschweren und gibt auch keine Diskussion. Was halt irgendwie lustig war, war, dass Alidou so trotz eines glasklaren Elfmeters also so richtig in der Neymar-Schule war und mega melodramatisch sich da noch 2-3 Mal gedreht hat. Und so, dass man von außen echt dachte, okay, der Junge ist kaputt. Aber dann pünktlich zum Elfer stand er wieder da und hat mitgefeiert. Also keine Ahnung, was das war. Die Show hätte er sich sparen können, meiner Meinung nach. Der war wirklich in der Schule.
Ja, bin ich auch kein Fan von, sich da so rumzurollen und solche Aktionen abzuziehen.
Nee, fand ich auch ein bisschen übertrieben. Das hat bestimmt wehgetan, aber das sah quasi nach Beinbruch aus, was der da vorgespielt hat. Und das war ein bisschen too much in der Situation. Jedenfalls, okay, wir gehen in Führung. Das war dann halt schon mal so ein Aufatmen, weil ich hätte ehrlich gedacht, dass das Spiel richtig hässlich wird und wir da irgendwie in einem Rückstand hinterherrennen müssen und uns durchbeißen müssen, auch gerade weil Kittel fehlt. Und nach dem einen Tor dachte ich schon so, okay, Elfmeter, gut gelaufen, hoffentlich ruhen sie sich nicht darauf aus. Und 5 Minuten später in der 10. hämmert Glatzel das 2-0 rein. So toll herausgespielt. So, also einfach heftig, einfach toll. Ihr merkt, das wird hier nicht so professionell, wie Lena es gerne hätte. Aber das kam so Schlag auf Schlag. Es war wie beim 7-1 von Deutschland, wo du dachtest, das 4-0 okay, ist okay, ein 3-0.
Okay. Jetzt kommen wir hier in Bereiche, da sind Vergleiche nicht angebracht, Marie.
Nein, ich meinte nur von diesem Gefühl her, dass du, weißt du, du kommst von einem Tor nicht zum anderen. Und wann haben unsere Vereine das schon? So mega oft kommt das nicht vor. Muss man zugeben. Jedenfalls 10. das 2-0. Da dachte ich schon so, oh Gott, okay, wir haben eine starke Anfangsphase. Bitte halten, bitte jetzt nicht irgendwie wieder einbrechen. Und 3 Minuten später in der 13. macht Glatze den schnellsten Zweitliga-Hattrick der zweiten Bundesliga-Geschichte. Das heißt, ich glaube, in 7 Minuten 45 hat er alle 3 Tore geschossen. Gut, eins davon war ein Elfer, hat ein bisschen geholfen, aber 2 wundervolle Tore, binnen 3 Minuten und einfach wunderschön anzusehen. Richtig, richtig toll. Und dann ist eigentlich in der ersten Hälfte auch nicht mehr so viel passiert. Wir haben dann eher ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Trotzdem hat Darmstadt nicht schlecht gespielt und wir sind 3-0 in die Halbzeit gegangen.
Ja, da kann man dann auch ruhig mal auf die Bremse drücken bei 3-0.
Kann man auch. Kann man auch machen. Und ich muss zugeben, trotzdem bin ich nicht beruhigt in die zweite Halbzeit gegangen. Trotz einer 3-0-Führung.
Das ist so ein HSV-Syndrom, glaube ich.
Ja, und zwar, weil wir immer die erste Anfangsphase nach Wiederanpfiff verkacken. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil man die erste Hälfte meistens gut spielt und dann bekommen die Gegner natürlich eine Ansage in der Kabine und gehen dann geheizt rein, ist klar. Aber irgendwie sind wir immer so diese erste Viertelstunde, 20 Minuten nach Halbzeitpause sind wir nicht gut und mega anfällig für Gegentore. Und Darmstadt hat da richtig, richtig Druck gemacht und die haben auch ein Tor geschossen, was aber wegen einer deutlichen Abseitsstellung aberkannt wurde im Nachhinein. Und dann hat Tim Walter in der 70., was für ihn ja schon quasi erste Halbzeit, was Wechsel angeht, ist, gewechselt, hat Ali Du rausgenommen, der ein gutes Spiel gemacht hat bis dorthin, und hat Winzheimer gebracht, wo ich glaube, viele HSV-Fans entgegen meiner Meinung den Wechsel nicht so gut fanden. Aber Winzheimer hat ein Joker-Tor gemacht. 6 Minuten später hat er das 4-0 gemacht und ich habe es ihm so extrem gegönnt. Weil er einer dieser
Klare
Spieler ist,
Empfehlung auf
die.
jeden Fall.
Ja, und er steht halt auch in der Kritik oft und sich dann durch ein Tor irgendwie, gerade auch das 4-0, weil das war so dann das endgültige, okay, hier passiert gar nichts mehr, halt sich dadurch auszuzeichnen, das ist toll für einen Stürmer. Und wem ich es noch gegönnt hätte, wäre Kinsombi, der auch sehr in der Kritik stand und einfach Kittel entgegen meiner und aller Erwartung richtig würdig vertreten hat. Und dem wurde auch ein Tor aberkannt nach VAR-Beschluss. Und dem hätte ich es noch mehr gegönnt. Der hatte zwar noch seine Chancen, aber letzten Endes in der 88. hat Glatzel dann das 5-0 reingehauen. Und ich bin einfach nur glücklich. Da muss man auch neidlos anerkennen, das ist der Tabellenerste, der ist Erster, hat mehr Punkte, alles super, du gehst dort rein mit Druck, das ist ein 6-Punkte-Spiel und alle anderen Konkurrenten haben schon vor dir gepunktet. Das ist so ein psychologisches Ding, was wir vor ein, zwei Jahren noch nicht gewonnen hätten. Ganz im Gegenteil, da wäre man irgendwie an den eigenen Nerven gescheitert und jetzt haust du da ein 5-0 raus.
Na
Top.
gut, ohne deine komplette rosige Stimmung da zu vermiesen, aber bei Darmstadt habe ich durchaus schon ein bisschen länger damit gerechnet oder prognostiziert, dass die irgendwann einbrechen. Ich hatte nur gehofft, dass die damit warten bis nach dem Spiel gegen euch. Dass sie jetzt genau in dem Spiel so hart einbrechen, ärgert mich natürlich maßlos. Aber ich habe damit gerechnet, dass Darmstadt diese Streak nicht lange durchhält in dieser Saison. Also, dass das nicht bis zum Saisonende läuft. Die einzige Mannschaft, der ich diese Streak zu halten noch zutraue, ist halt Pauli. Sind halt auch die einzigen, die die Streak irgendwie noch halten. Weil bei denen ja noch nicht so richtig der Einbruch gekommen ist. Ich meine,
Nicht?
Regensburg ist auch ein bisschen abgerutscht. Ja, Pauli steht halt wenigstens noch da oben mit bei, weißt du?
Ja gut, aber sie haben einen Punkt mehr und die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Also ich weiß nicht, bei Pauli sehe ich gerade echt,
Pauli
also
traue ich
mehr
aber halt
diesen.
zu, dass die das noch stabilisiert bekommen. Aber bei Darmstadt sehe ich jetzt so die Achterbahn nach unten. Die
Boah, sehe ich
Abwärtsspirale
genau
droht.
umgekehrt. Sehe ich eins
Krass.
zu eins umgekehrt, weil ich hatte mir bei Pauli nur die Highlights angeguckt und im Vergleich zu deren Start ist das echt nicht mehr gut. Und aus den letzten 5 Spielen, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, die haben halt auch echt eine dürftige Punkteausbeute. Da sehe ich bei Darmstadt eher noch das Potenzial, aber kommt dann natürlich auch darauf an, wie das Schlussprogramm aussieht für einen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ein deftiges Schlussprogramm. Wir haben noch ordentlich Spiele vor uns, auch mit Pauli, Schalke. Da passiert noch ordentlich was. Da müssen auf jeden Fall noch vorher ein paar Punkte gesichert werden. Also wir können ja mal über die nächsten Spiele schon mal sprechen, dann würde ich sagen. Bei uns wäre das dann Rostock. Einfach schon allein, weil ich diesen Club und die Fans maximal unsympathisch finde, möchte ich, dass wir die ungefähr so weghauen wie ihr Darmstadt am Wochenende.
Aber
Aber
machbar, dass
Rostock
ihr
hat
gegen die
halt,
gewinnt.
Rostock hat aber am Wochenende auch ziemlich gut gepunktet, oder nicht?
Ja, haben sie, aber da musst du halt auch irgendwie die Tabellenplatzierung beachten. Die haben zwar 4-1 gegen Dynamo gewonnen, aber es ist immer noch 12. 13. Platz. Ich sehe da eure Chancen durchaus, dass ihr euch da den nächsten Sieg holt, auch wenn ich es natürlich
Also
nicht gern hätte, aber
die
ja.
3 Punkte müssen auch eigentlich sein, weil wir danach echt so ein paar schwierigere Spiele noch vor uns haben.
Ja, euer Schlussprogramm ist auch tough, ne? Unser ist auch auf jeden Fall. Obwohl, ich meine, ihr spielt danach gegen Ingolstadt. Das ist eigentlich, ich mag dieses Wort nicht, aber ein Pflichtsieg. In
Ja,
dem
also
Fall.
Ingolstadt muss auf jeden Fall auch sein. Also die nächsten 2 Spiele, also wenn wir dann mit so einer 8-Siege-in-Serie-Streak ins Derby gehen, ich weiß nicht, ob ich es geil finde oder schwierig. Also es gibt irgendwie keinen dazwischen. Entweder ist es so, du fühlst dich zu gut, dass es dann doch in die Hose geht, oder diese Streak im Rücken, die bestärkt uns einfach nur und wir schaffen auch das Derby. Aber Derby ist halt auch immer so eine Zäsur in der Saison, finde ich. Also das kannst du gar nicht mit den anderen Spielen in der Saison vergleichen. Nein,
das ist wie Pokalspiel mitten in der Saison. Nicht, dass ihr sowas noch hättet, aber das ist einfach, das kann man gar nicht vorhersehen.
Eieiei, den hast du lang vorbereitet.
Ich muss mich kurz selber feiern. Ich muss kurz selber darüber ablachen, mehr als jeder Zuhörer oder Lena selber.
Aber kommen wir noch schnell zu eurem Spiel nächste Woche.
Heidenheim. Wieder ein 6-Punkte-Spiel. Also genau wie heute. Und ich hoffe einfach, dass sich nicht zu sehr auf dem 5-0 ausgeruht wird. Aber was mir Sicherheit gibt, ist, dass alle voll schwarz gemalt haben vor dem Spiel mit, oh, Kittel fällt aus, wir haben keine Top-Transfers verkündet in der Transferperiode, wir sind nicht gut besetzt. Aber jetzt haben sogar solche strugglenden Spieler wie Ken Zombie ein richtig tolles Spiel abgeliefert. Und auch Winsheimer und noch andere. Und Kran hat sein Debüt gegeben. Und ich habe mehr Sicherheit im Kader. Weswegen ich natürlich sowieso auf meinen Verein tippe, aber ich gehe mit einem besseren Gefühl ins Spiel.
Also meinst du auch, diverse Ausfälle können euch nichts mehr anhaben?
Oh, das würde ich, diverse nicht, aber wir können besser kompensieren als vorher eingeschätzt.
Okay, also die zweite Elf hat mehr Qualität, als du dachtest vor dem Darmstadt-Spiel.
Die zweite Elf, ja. Wir kriegen das hin, wenn uns jetzt nicht das Coronavirus komplett aus der Bahn kickt, aber da hatten wir Glück.
Du hättest auch das böse Wort sagen dürfen. Dieser Podcast ist nicht monetarisiert und unser eigener Safe Space.
Ja, ich halte mich ein bisschen zurück. Aber ich bin guter Dinge und ich bin tatsächlich auch für euch guter Dinge. Ich glaube auch, dass ihr das gegen Rostock hinbekommt.
Eieiei, Road to Derby könnte man sagen, so langsam. Wir bewegen uns auf jeden Fall auf den großen Tag zu.
Ja, ich habe sonst nichts mehr zu vermelden. Ich gehe glücklich
in die
Woche.
Dann würde ich sagen, dann verlassen wir diesen Safe Space und treffen uns nächste Woche hier wieder.
Das machen wir. In dem Sinne, tschüss Lena.
Tschüss Marie.